Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es ist noch eine Menge möglich und der Bologna-Prozess kann sich und sollte sich weiterentwickeln. Wir sind verbunden mit Andreas Keller, der bei der GEW im Bundesvorstand für die Hochschulen und die Forschung zuständig ist und gerade in Bologna dabei ist, bei dem Jubiläumstreffen der Konferenz, die heute beginnt und bei der man sich eben auch austauschen wird und debattieren wird, wie der Bologna-Prozess weiterentwickelt wird. Erstmal schöne Grüße nach Bologna.
Ja, hallo Frau Malaike, Grüße zurück.
Herr Keller, Sie haben mit der GEW zusammen den Bologna-Prozess von Anfang an begleitet, auch kritisch begleitet. Wo, sagen Sie denn, steht er heute, 20 Jahre danach?
Also der Bologna-Prozess hat einiges Positives erreicht, weil man redet heute über die Qualität von Lehre und Studium. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall. Und man kann auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass Studienabschlüsse, Studiengänge in anderen Ländern mit denen in Deutschland vergleichbar sind. Und das erleichtert die Mobilität. Aber auf der anderen Seite wurden auch Fehler gemacht. Gerade bei der Umsetzung der Bologna-Reform in Deutschland haben die Länder einiges auf Bologna draufgepackt, was eigentlich vor 20 Jahren gar nicht verabredet war. Also ein großes Problem ist zum Beispiel die mangelnde Durchlässigkeit vom Bachelor- zum Masterstudium. Solange man nicht in allen Bachelorstudiengängen sicher gehen kann, dass man auch wirklich einen Job kriegt auf dem Arbeitsmarkt, ist es verantwortungslos, dann die Studierenden mit dem Bachelorzeugnis auf die Straße oder auf den Arbeitsmarkt zu schicken. Und deswegen ist das ein ganz zentrales Defizit und eine Forderung der GEW. Wir brauchen einen freien Zugang zum Masterstudium für alle, die weiter studieren wollen.
Also 2019 ist der Gedanke des gemeinsamen Hochschulraumes ja auch in einer Zeit unterwegs, in der Europa selbst vor der Zerreißprobe steht. Was sind denn jetzt die wichtigsten Weichen, die gestellt werden müssen, damit wir wirklich von einem gemeinsamen Hochschulraum sprechen können?
Das, was Sie jetzt ansprechen, ist in der Tat auch Thema, was hier in Bologna an den zwei Tagen Feierlichkeit eine große Rolle spielt. Nämlich gibt es so etwas wie Grundwerte des europäischen Hochschulraums, die dann in Zukunft stärker weiterentwickelt und gepflegt werden müssen, auch um die europäische Identität zu stärken. Und interessanterweise werden eben hier Grundwerte genannt, nicht nur die Wissenschaftsfreiheit oder die Hochschulautonomie, sondern auch die Mitbestimmung von Studierenden und Beschäftigten an Hochschulen. Das ist ein Grundwert des Hochschulraums, wo wir es als GEW auch begrüßen würden, wenn man das stärker in den Mittelpunkt stellt, damit es hier eine gemeinsame Identität, auch ein Miteinander aller Hochschulmitglieder gruppenübergreifend in Zukunft gibt und so auch Europa zusammengehalten werden kann.
Gestartet ist der Bologna-Prozess ja mit 29 Staaten, inzwischen sind es 49, also allein an Mitgliedern. Ist da auch eine positive Bilanz zu verzeichnen? Aber kann man denn zum Stand heute davon ausgehen, dass in diesen 49 Mitgliedsländern ein gemeinsamer Hochschulraum tatsächlich existiert? Sie hatten es vorhin gesagt, dass man zum Beispiel, das waren ja die Werte, die vereinbart waren, eben, dass man Mobilität fördert, dass man die Anerkennung der Studienabschlüsse von Land zu Land anerkennt und dass man eben gemeinsam unterwegs ist. Ist das gegeben?
Nein, das ist, glaube ich, noch nicht gegeben. Das ist eine Herausforderung, hier auch eine gemeinsame Entwicklung hinzukriegen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Länder, die da zusammengeführt werden. Und um gerade nochmal auf das Beispiel der Wissenschaftsfreiheit oder der akademischen Freiheit zurückzukommen, wir haben Länder wie die Türkei oder Ungarn im europäischen Hochschulraum, im Bologna-Prozess mit drin, die die Wissenschaftsfreiheit nicht ernst nehmen, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwa in der Türkei entlassen werden, wenn sie sich für Frieden einsetzen, oder in Ungarn, wo man auch versucht, die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Das ist ein Beispiel, was deutlich macht, dass es hier ganz unterschiedliche Verständnisse auch der gemeinsamen Verabredungen gibt. Und es ist extrem wichtig, dass man hier nicht zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Hochschulreform hat, sondern alle mitnimmt. Und daher begrüßen wir es, dass man sich nicht immer neue Ziele vornimmt in Bologna, sondern jetzt vielleicht auch erstmal eine Phase hat, wo man Ziele in den Mittelpunkt rückt, die bisher vernachlässigt worden sind. Also etwa die Grundwerte, aber auch Fragen wie die Unterstützung der Lehrenden. Denn in der Vergangenheit hat man über Studierende, über Hochschulleitungen, über Regierungen geredet, dass es aber auch Lehrende gibt, Beschäftigte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch Professorinnen und Professoren, die die Reformen umsetzen müssen. Das hat man vergessen und darum ist für uns ein wichtiger Punkt, der auf die Agenda gehört. Wie unterstützen wir die Lehrenden, damit sie alle diese zusätzlichen Aufgaben auch schultern und qualitätsvoll erledigen können?
Sie hatten das ja angedeutet, dass die einzelnen Bundesländer sehr viel in den Bologna-Prozess reingepackt haben. Wo stehen wir denn in Deutschland, was den Bologna-Prozess angeht gerade?
In Deutschland haben wir eigentlich meines Erachtens den Widerspruch gehabt bisher, dass man bei einigen Studiengängen mit der Brechstange vorgegangen ist. Also es konnte nicht schnell genug gehen, Bachelor und Master einzuführen. Und wie gesagt, auch nicht mit der Garantie verbunden, dass alle weiter studieren können, die wollen. Man hat das zum Beispiel im Lehramt eingeführt, ohne Rücksicht auf Verluste in einigen Bundesländern. Kein Land stellt einen Bachelorlehrer ein, zum Glück. Aber auf der anderen Seite werden Bachelorlehrer ausgebildet und können unter Umständen nicht weiter studieren. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite gibt es Fächer, die man ganz selbstverständlich außen vor lässt. Medizin, Pharmazie, Rechtswissenschaft, das ist gar keine Diskussion, ob hier nicht auch bestimmte Aspekte der Bologna-Reformen ihren Sinn hätten. Man hat hier also eine Gleichzeitigkeit von zwei Entwicklungen. Und meines Erachtens wäre es wichtig, hier einfach besonders nach vorzugehen. Das heißt, dort, wo es Probleme bei der Umsetzung gibt, dann vielleicht auch das Tempo ein bisschen raufzunehmen, mit Studierenden und Lehrenden zu reden, aber auf der anderen Seite gewisse Vorteile, wie Qualitätssicherungssysteme, die wir über die Akkreditierung haben, dann auch auf Studiengänge zu übertragen, die bisher davon verschont geblieben sind.
Was würden Sie denn denjenigen sagen, die sagen, naja, der Bologna-Prozess, also der ist ja eigentlich abgeschlossen, wir haben doch fast alles umgestellt. Das hat vor 20 Jahren angefangen und im Moment merken wir davon nichts mehr.
Wenn man den Bologna-Prozess auf Bachelor-Master verkürzt, dann mag das sein, dass das, abgesehen von einigen Inseln, einigen großen Inseln, wo man Bachelor-Master nicht hat, mag das sein, dass das so ist. Aber es gibt viele vernachlässigte Zielsetzungen des Bologna-Prozesses, wo wir ganz am Anfang stehen. Etwa, das hatte ich jetzt noch nicht angesprochen, die soziale Dimension. Das ist eine ganz wichtige Vision von Bologna. Die Vision, dass die Studierendenschaft die soziale Diversität der Gesamtgesellschaft widerspiegeln soll. Dass also genauso viele Arbeiterkinder oder Studierende mit Familie oder Studierende mit Berufserfahrung an den Hochschulen sind, wie wir sie auch draußen haben. Da steht auch Deutschland ganz am Anfang als Schlusslicht, was die Entwicklung angeht. Und deswegen ist mein Plädoyer, dass wir diese Zielsetzungen jetzt endlich verbindlich in Angriff nehmen.
Sagt Andreas Keller, der für die GEW und den Vorstand Forschung und Wissenschaft gerade in Bologna ist, bei der Konferenz zum Jubiläum des gleichnamigen Prozesses, mit dem der gemeinsame Hochschulraum 1999 gestartet wurde. Herzlichen Dank für das Gespräch.